Deutschland steht vor einer Herausforderung. Keiner wird daran vorbeikommen. Älter werden wir alle. Und wir sind alle die Väter und die Mütter von irgendwelchen Generationen Z und X und Y. Und daher gehören wir auch alle zusammen. Wir können uns nicht voneinander dividieren. Wir sollten zusammenhalten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's!
Immer wieder hört man es, mit 50 brauchst du dich nicht mehr bewerben, da will dich eh keine Firma mehr haben. Und sehr oft scheint genau das zu stimmen. 50 plus die liebevoll genannte Generation Silberrücken oder auch die Grauen Panther. Ja, die Familienplanung ist in der Regel durch, doch die Jahre der maximalen Flexibilität dann eben angeblich auch. Doch stimmt das alles und können sich Firmen wie auch wir als Gesellschaft insgesamt diesen Blickwinkel im Zeitalter demografischer Entwicklung und Fachkräftemangel eigentlich noch leisten? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast hier bei unserem Podcast-Partner, dem Park Hyatt Hotel Hamburg, der uns die Räumlichkeiten für diese Episode wieder zur Verfügung stellt. Und dir wünsche ich viel Spaß. Mein heutiger Gast ist kurz gesagt eine echte Powerfrau. Aufgewachsen in England, Südafrika und Deutschland arbeitete sie zuletzt als Top-Level-Beraterin und Worldwide Coordinator bei einer renommierten Werbeagentur. Kein Wunder, denn sie hat nicht nur diverse Kampagnen für die Zielgruppe Best Ager entwickelt, sondern engagiert sich seit Jahren unter anderem für den Medien- und Kreativnachwuchs. Sie leitete eine Privatschule, gründete parallel die Meisterklasse-Studenten-Werbeagentur mit dem Ziel der Förderung und Forderung junger Kreativer, zum anderen auch als Verdienstmöglichkeit für das Studium. Und weil auch das noch nicht genug ist, ist sie unter anderem im Vorstand des Hamburger Planetariums ebenso aktiv wie im Vorstand des German Mittelstandkontors Hamburg Nord und wurde 2020 in die internationale Jury des The One Club New York City berufen, der als Ziel hat, die besten Kreativkünstler der Welt zu finden und zu fördern. Kurzum, sie ist seit vielen Jahren Botschafterin zwischen den Generationen XY und Z, und XY und Z sind für sie ebenso täglich Brot wie eben auch 50 plus. Und genau diese Zielgruppe ist ihr ein besonderes Anliegen. Sie sagt, wir müssen endlich aufhören, in unserer Gesellschaft Menschen ab Anfang Mitte 50 beruflich zu diskriminieren und zu begreifen, dass genau hier eine der größten Chancen liegt. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass die Einleitung dein gelebtes Leben bisher hier wirklich gut abgebildet hat und sage herzlich willkommen, liebe Ulrike Krämer.
Ja, herzlich willkommen. Das ist natürlich wunderschön. Es ist hier sowieso wunderschön, wo wir hier sitzen, lieber Ulf. Und ich bedanke mich natürlich, dass wir hier ins Gespräch kommen
und dieses
Thema beleuchten können.
Sehr gerne. Und ich finde wirklich auch mal eine spannende Atmosphäre, wenn ihr im Übrigen ein paar Hintergrundgeräusche von Kindern hört. Ich finde das auch so lustig, dass hier wirklich so Generation 4, 5 Jahre ist und wir über Generation auch 50 im Schwerpunkt sprechen werden. Aber bevor wir das alles machen, liebe Ulrike, wenn Freunde dich beschreiben müssten, ich hatte ja schon das Vergnügen, dich einmal kurz beim Vortrag zu erleben, wo du mal so eben 200 Leute an die Wand gekachelt hast, im positivsten aller Sinne mit deiner Energie. Ich war einer davon, habe gedacht, Mensch, mit der Frau muss ich unbedingt ein Podcast-Interview machen. Wenn ich Freunde fragen würde, sag mal so 2, 3 Schlagwörter zu Ulrike, welche Schlagwörter würden die mir dann sagen?
Ja, also erstmal ganz bestimmt auch Stehaufmännchen.
Ja.
Ich glaube also, dass man immer wieder sehen kann, dass ich immer wieder irgendwo die Gelegenheit hatte, dass ich immer wieder mich selber auch neu erfunden habe und auch in verschiedensten Situationen eigentlich was Tolles draus mache.
Ja.
Und auch unbändige Energie, denke ich natürlich auch. Und natürlich auch, dass ich eine Frau des Wortes bin.
Ja.
Auch manchmal der unendlichen Worte. Und ich habe eben immer wahnsinniges Interesse an Menschen und neue Situationen und neue Inspirationen und lerne wahnsinnig gern dazu und gebe es auch wahnsinnig gerne auch weiter.
Und von dir stammt ja, beziehungsweise dein Slogan ist ja, it's all about people, it's people business. Das eint uns ja sehr stark im Herzen. Und wie gesagt, über die Menschen werden wir in den verschiedenen Generationen auch sprechen. Du hast es gerade schon gesagt und man merkt es ja auch anhand deiner Stimme. Ne? Da kommt richtig was rüber, da ist Power hinter, da ist Punch hinter und so weiter. Hast du eine Erklärung dafür, woher kommt das? Also ist das eine Frage einfach bei euch der Gene in der Familie oder hast du irgendwann gesagt, keine Ahnung, ich habe die richtigen Medikamente gefunden oder die bestätigen, Vitamine oder ähnliches, oder gehst du dreimal in der Woche schwimmen und machst Sport? Also woher kommt diese unbändige Energie, die du ausstrahlst?
Naja gut, also sportmäßig zentriere ich mich schon. Ich mache schon seit 15 oder 16 Jahren Yoga.
Ja.
Und ich höre mir auch öfter mal Meditationen an, wenn es jetzt zum Beispiel so schwierige Situationen gibt oder Phasen, wo ich mich nicht so toll fühle oder das Gefühl habe, jetzt wird es anspruchsvoll, was bei mir natürlich eben wesentlich später erst eintritt als bei anderen Leuten. Aber wenn es dann nun offensichtlich so ist, dass ich mich dann dadurch auch mal bestärke oder mir neue Einsichten hole. Ja. Nee, aber sonst so tatsächlich in den Genen. Also man streitet sich ja darüber, was ist familiär vorgegeben und was ist von der Außenwelt. Ich halte da schon viel davon zu sagen, dass natürlich auch das Elternhaus prägend ist. Und wir sind in der gesamten Familie wortgewaltig. Ja. Wir haben auch eine sehr gesunde Pro- und Kontrakultur gelebt. Und einer von uns hat immer am Esstisch morgens schon, als ich Kind war, hat dann immer irgendwelche Positionen aufgegriffen und der andere hat dann die Gegenposition genommen.
Ja.
Und wir haben, also ich habe es gelernt, sozusagen auch Streit oder Gegenmeinung auszuhalten und die dann auch zu führen.
Ja.
Das glaube ich schon, dass das in unserer Familie und auch schon in den vorhergehenden Generationen, wir waren immer eine sehr muntere und angeregte Familie, auch wenn du so willst, manchmal in Hotels. Wir haben ja viele große Familienfeiern auch manchmal in großen Hotels gehabt und dann waren wir auch zu hören. Aber immer auch dadurch eben auch lange zusammen, also ein starker Zusammenhalt auch.
Ne? Ja, und ich glaube, das, was du gesagt hast, gerade so die Gegenposition einer meiner Coaches, der sagt immer, wahre Intelligenz ist dann gegeben, wenn man in derselben Qualität denselben Sachverhalt aus zwei komplett unterschiedlichen Blickwinkeln in der gleichen Qualität diskutieren kann.
Ja.
Denn immer nur eine Position zu haben, das sagt er, das ist nicht wahnsinnig intelligent, aber die Fähigkeit zu haben, die Fakten zusammenzuführen und dann gleichwertige Positionen aufzubauen, das schult eben auch den Geist und das ist so seine persönliche Definition von Intelligenz, was ich tatsächlich sehr, 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 sehr spannend finde.
Ja.
Ist das auch so dieses, ich sag mal, dadurch, dass du diese unterschiedlichen Positionen kennengelernt hast, auch in der Lage warst, Positionen zu beziehen, du hast das Thema Wortgewandtheit angesprochen, ist das so dein Einstieg geworden, auch, dass du gesagt hast, hey, das macht auch Spaß, sich mit Worten auseinanderzusetzen, also auch der Einstieg so in diese Kreativwelt, wie es vielleicht später genannt wurde, oder was war so dein Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast, dass du dich zumindest mehr oder minder dein bisheriges Leben letztendlich auch immer wieder dem Kreativ- und auch Medienbereich gewidmet hast?
Also ich denke schon, dass das die Kommunikation der rote Faden ist, aber ich hatte auch immer irgendwo das Gefühl, dass man dass ich eben was verändern möchte, also auch gesellschaftlich vorantreiben möchte.
Ja.
Und da glaube ich schon, das habe ich ja auch schon als junges Mädchen, dass ich dann auch ganz früh dann in die Politik gegangen bin.
Ja.
Ich hatte einfach so das Gefühl, ich muss da was tun.
Ja.
Also das reicht nicht einfach nur daneben zu stehen, sondern ich habe mich auch beteiligt und habe dann aber auch wirklich hands-on. Also ich bin dann nicht so der in Anführungsstrichen der Redner oder nur der Schwätzer, sondern ich bin tatsächlich auch bekannt dafür. Ich packe auch an und bin dann auch tatsächlich am Retten und Machen und Tun. Und ich habe zum Beispiel als Kind dann immer die in Südafrika dann vom Strand dann auch Hunde und Tiere aufgelesen und habe die dann gerettet und versorgt und so weiter. Und bei den Pfadfindern war ich in Südafrika, da haben wir dann eben, oder beim Ballett, da haben wir getanzt und dann hatten wir das Geld gesammelt für die Waisenkinder in Südafrika und so weiter. Also irgendwie, das war mir immer wichtig und ich war dann sehr, sehr erfüllt davon, dann auch tatsächlich was umzusetzen.
Ja, definitiv. Ja. Und das war auch so einer der Gründe, warum ich gesagt habe, Mensch, mit dir muss ich unbedingt sprechen. Es gibt eine legendäre Situation aus dem Vortrag, wo ich dich erleben durfte, wo ein, das ist auch so die Überleitung in dieses Thema Generation XYZ, wo ein, ich glaube, er war so Mitte 20-Jähriger, dann auch so die Frage stellt, ja, aber was soll ich denn sagen, wenn da jetzt so eine lebenserfahrene Mensch wie du gegenübersteht und du da sagtest, ja, dann darfst du halt nicht so sein wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, muss man aufstehen, umsetzen, eine Meinung haben. Das fand ich sehr, sehr lustig.
Ja.
Und wie erlebst du das denn bei, ich meine, du hast ja ganz viel Erfahrung mit dieser Generation X, Y und Z und ganz viele Unternehmen, ich erlebe das immer wieder, stellen sich auch die Frage, wie soll man mit denen umgehen, wie soll man mit denen sprechen, wie führen wir die und so weiter.
Ja.
Lass da mal einen Moment drauf gucken, was ist denn so als Einstiegsfrage, wie reagieren junge Menschen im Alter so von 18 bis, ich sage es mal Mitte 20 in der heutigen Zeit, wenn sie auf so eine Powerfrau wie dich treffen, die womöglich noch in einer Kreativsituation kommt und sagt, so Leute, da geht's lang und jetzt machen wir das hier mal und jetzt mal genug mit Schwätzen und genug hier hier mit Handy daddeldim und dudeldum. Wie erlebst du das und wie schaffst du es, diese jungen Menschen ja wirklich auch für dich zu gewinnen?
Also ich habe da überhaupt nie Probleme gehabt. Mhm. Also ich bin, ich habe eine Festigkeit. Also ja. Ich habe auch so meine eigene Tochter erzogen. Ich habe sie ja allein erzogen und zumindest ab einem bestimmten Alter. Und nee, also bei mir weiß man, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Mhm. Und das Lieben, also aus meiner Sicht, jedenfalls würde ich jetzt mal für die zurückliegenden 15 Jahre am Institute of Design sagen, das haben meine Studenten geschätzt.
Ja.
Gibt da immer mal so Einzelfälle, die sich an einem reiben.
Ja.
Aber das ging auch nicht besonders weit, weil die merken dann schnell, also die Ulrike, die kriegst du nicht in so eine, in so eine Nazi-Rolle oder irgendwie was, nicht? Also ich lasse mich da nicht irgendwo so vorführen, sondern ich bin da ganz knautschig und flexibel und diskutiere ja, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, das Pro und Contra und nicht nur meine Sicht. Veränder die auch mal, wenn es gegeben ist. Und ich hatte das Gefühl, die waren sehr froh darüber.
Ja.
Gerade jetzt auch in der Schule waren ja viele aus verschiedenen Nationen und auch losgelöst vom Elternhaus zum ersten Mal, weil das ja dann weit, also hier eine studentische Geschichte ist, wo man dann ja dann auch meistens auszieht oder in eine andere Stadt geht. Und die haben dann auch diese Festigkeit gesucht und haben dann Ratschläge gesucht und wollten auch gerne Positionen hören. Also ich glaube, worunter viele Jugendliche oder auch junge Einsteiger leiden heutzutage, ist, dass denen in den Firmen und in den Schulen und überall drumherum und auch manchmal schon im eigenen Elternhaus da gar keine Festigkeit mehr geboten wurde.
Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil LinkedIn, also auch über LinkedIn Local haben wir uns beide ja kennengelernt, hier über das über die Hamburg-Veranstaltung mit Dirk Oliver Lange und dir beide, die ihr das dankenswerterweise ja, glaube ich, maßgeblich auch in die Hand genommen habt.
Ja, wir leiten die Gruppe, das ist unsere,
Genau, und ich hatte im Vorfeld bei dem LinkedIn Worldwide Monitor, ist das, glaube ich, das ist in der Folge mit Dirk Oliver auch gesagt, hatte ich mir mal die Zahlen rausgesucht und das finde ich insofern spannend, was du gesagt hast, weil die 18 bis 22-Jährigen, die man untersucht hat, weltweit, sagt fast jeder Vierte, also 24% insgesamt dieser Zielgruppe 18 bis 22, dass sie einen Mangel an Selbstvertrauen haben, dass sie einen Mangel an Selbstbewusstsein haben und dass das aus ihrer eigenen Ansicht heraus der größte Hinderungsfaktor ist, auch im Berufsleben wirklich Fundament zu bekommen und Sicherheit zu erlangen. Und dass sie eigentlich sagen, dass sie sich mal nach jemandem sehnen, der sie auch so mentorenmäßig an die Hand nimmt, obwohl sie vielleicht aus dieser jungen Generation so oft diese total lässige und immer coole Art und Weise vielleicht auch ein ganz anderes Bild im Sinne von Lockerheit abgeben, als wie sie eigentlich innerlich haben. Mhm. Insofern finde ich das spannend, dass du das von deiner Seite auch nochmal sagst, dass sie sich an vielen Stellen so eine Orientierung wünschen.
Also das habe ich auch an dem Abend gemerkt. Also wir hatten ja tatsächlich auch bei unserem Event alle Altersklassen vorhanden.
Genau.
Und da waren etliche, die sich das wünschen, nicht? Wobei ich dann natürlich auch bei dem einen oder anderen dann auch wieder gesagt habe, pass mal auf, also das hört sich jetzt wieder so an, als wenn das jetzt ein Ehrenamt ist. Das ist ja, wir haben ja gerade aufgezählt, ich habe jetzt nur wirklich genug Ehrenämter. Und von der Seite her ist das natürlich für mich wichtig gewesen zu sagen, okay, ja, da gibt es Systeme und man kann sich natürlich Mentorensysteme auch neu überlegen, aber man sollte auch überlegen, wenn man jetzt beispielsweise eine Firma hat, das sagte ich diesem einen jungen Mann, der da eben auch als Start-up dort war, dann ist in der Firma ja das Mentoring-Programm sinnvoll, weil da sind ja alle bezahlt, die sind ja alle im gleichen Unternehmen und wenn das systematisch von der Führung her oder von der Human Resource Abteilung her so eingeschient wird, dass immer jeder, der neu in ein Unternehmen kommt, dann sich sozusagen einen Senior-Partner an die Seite gestellt bekommt, meinetwegen auch mal Programme, wo man sagt, zum Beispiel, das finde ich auch spannend, weil wir vorhin das Thema Querdenker hatten, dass man vielleicht mal überlegt, dass man sagt, man stellt auch mal Mentoring-Programme zusammen, wo man sagt, jetzt ist mal die Sicht, die Kundensicht, jetzt mal aus dem Service. Ich war ja auch in einem großen Handelskonzern. Da drüben ist eine Kundensicht, also Qualitätssicherung oder Kundenmanagement. Und hier drüben ist mal die Verkäufersicht oder die Einkaufssicht. Und der hat dann seine Turnschuhe und da drüben kommen die Turnschuhe ohne Schnürsenkel an. Nicht? Und dass man das mal so als Mentoring aufbaut, dass die sich gegenseitig immer wieder Insights gegenseitig tauschen. Aber wenn man jetzt von dem Junior zu Senior geht, dass man das systematisch aufbaut und nicht so nach dem Motto, wie es früher war. Ja. In früheren Unternehmen war es ja so, dass man automatisch die Senioren, wobei ich immer das Wort, nicht? Also was ist schon Senior? Ja. Wenn wir heute 100 vielleicht werden, ja. Ich habe eine Großtante, die ist 102 geworden, ja. Dann ist man ja kein Senior, da ist man gerade so
in der Mitte angekommen. Ne?
Da ist man mitten im Leben und ich sage das auch immer, wie, nicht? Also ich kann das gar nicht so zusammenbringen, dass man da immer von Senioren spricht, ja. Denn tatsächlich sind ja 50 Jahre vielleicht noch vor einem und man ist da in der Kraft, manche sagen ja, heute hat man die 50-Jährigen als 30-Jährige von früher.
Ja.
Und jetzt in so einem Unternehmen könnte man das aber vielleicht systematisieren, wenn man feststellt, dass die Altersstruktur sich verändert hat.
Ja, ja. Und das ist auch eine wunderbare Überleitung, nämlich in Bezug auch auf die Demografie, die Altersstruktur, die sich entwickelt und ähnliches. Ich glaube, es ist mittlerweile Allgemeinwissen, wie ungefähr so die demografische Entwicklung aussieht. Und auch wenn wir uns Gesundheits-, Lebensalter, statistische Daten und so weiter anschauen, ja, wir werden immer älter. Wenn man sich Leistungsdaten anschaut, auch aufgrund zum Beispiel der neuen medizinischen Versorgung, können Menschen ja auch mit viel Freude heute deutlich länger auch tatsächlich leisten. Die Rahmenbedingungen sind sehr viel angenehmer als noch ein paar Generationen vorher. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, dass wir vielleicht mal als Einordnung auch aus deiner Sicht nochmal hören, warum sagst du, dass es so zwingend erforderlich ist, dass wir uns wirklich auch mit dieser Gesellschaftsgruppe oder mit der Zielgruppe 50 plus, die sogenannten Best Ager, auseinandersetzen? Was ist dir daran so wichtig?
Also wir müssen schon mal trennen, von welcher Seite gucken wir uns diese Gruppe an. Also ich habe die Gruppe 20 Jahre lang mindestens, ich glaube eigentlich auch von Anfang an, komischerweise auch schon als ganz junges Mädchen, auch als Zielgruppe gehabt im Marketing, also in der Werbung.
Ja.
Da ist die Gruppe ja hochinteressant gewesen, weil die ganzen Jahre war das die Gruppe, also man definiert ja Best Ager ist der Höhepunkt der persönlichen und der persönlichen Leistungsfähigkeit und auch oftmals war es auch immer der Zeitpunkt, wo man die höchsten Wohlstand erreichte. Ja. Dann geht das ja so ein bisschen die Kurve runter in dieser Hinsicht, die Leistung lässt etwas nach, vielleicht der Wohlstand kann vielleicht auch etwas nachlassen, je nachdem, wie sich heute berufliche Karrieren entwickeln. Wenn wir heute uns aber das mal vom Arbeitsmarkt her angucken, dann müssen wir feststellen, dass wir ja auch diese Blickrichtung haben, dass wir von unserem Sozialstaat aus betrachtet sagen, wir müssen jetzt unsere Rentenkassen weiter befüllen. Also wir brauchen eine einzahlende Gruppe, nicht eine vom Staat gezahlte, sondern eine einzahlende Gruppe, die eben jetzt bis 67 und manchmal wird diskutiert bis 70 nun einzahlt. Mm. So, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir brauchen die Betrachtung, gibt es denn dann auch tatsächlich genügend Arbeitsplätze, dass diese Leute überhaupt die Chance haben, in die Rentenkasse einzuarbeiten?
Mm.
Und der dritte Aspekt ist, wie sieht es denn eigentlich jetzt tatsächlich aus bei den Firmen? Also wenn Firmen beispielsweise schon diese Zielgruppe haben, behalten sie die dann?
Ja.
Oder werden die jetzt womöglich eben halt nach wie vor, das sagt man ja bei den großen Konzernen, eben schon mit 50 eben in den Vorruhestand entlassen?
Ja.
So. Und das waren so die Anhaltspunkte, wo ich das Gefühl habe, da passt so das eine oder andere nicht mehr zusammen.
Ja.
Da reden die einen so und die anderen handeln so.
Ja.
Und ich möchte gerne im Grunde impulsartig sagen, ich muss da was tun. Jetzt braucht man diese Menschen wie mich. Die Politik macht's ja nicht.
Ja.
Die rühren dieses Thema nicht an, weil sie es eben im Moment nicht lösen können. Und da muss man mal deutlich machen, hier gibt's diese Probleme, die müssen zusammengeführt werden. Und da müssen Lösungen geschaffen werden.
Du hast es gerade so schön gesagt, also Best Ager ist ja unter anderem auch so der Punkt, der Klimax, der Höhepunkt, der auch der persönlichen Leistungsfähigkeit.
Ja.
Jetzt könnte man ja eventuell sagen, als ich mich aufs Interview vorbereitet habe, naja, das ist ja ein bisschen hochgegriffen, wenn man jetzt sagt, Mensch, mit Mitte 50 ist man auf dem Höhepunkt der Leistung. Warum hören dann so viele Sportler in jungen Jahren auf, wenn sie doch angeblich Mitte 50 auf der Höchstleistung sind? Und dann habe ich aber gesagt, naja, Moment Ulf, das ist vielleicht auch zu kurz geschossen und habe mir einfach mal das Ärzteblatt geschnappt und habe eine Untersuchung gefunden, die ist noch gar nicht so alt, da hat man 900.000 Laufzeiten von 20 bis 79-jährigen Halbmarathonläufern sich angeschaut. Mit dem Ergebnis, um es mal ganz kurz zu machen, dass Leistungseinbußen in dieser Altersgruppe, die wir jetzt reden, eben per se eher, wenn überhaupt, auf eine inaktive Lebensweise zurückzuführen sind, aber eben keineswegs auf das biologische Alter und dass durchaus 25% der Läufer weit über 50 sehr häufig sogar bessere Leistungskennzahlen haben als die 20- bis 25-Jährigen in Relation gesetzt. Wenn wir also solche medizinischen Daten sogar mit einrechnen und gleichzeitig diese gesellschaftlichen Herausforderungen haben, kannst du mir dann erklären, warum es dann so viele Firmen gibt, die sagen, ja, wir wollen die nicht mehr beschäftigen und mangelnde Flexibilität und wer weiß und vielleicht doch mit Krankheit und so weiter. Also wenn das alles per se nicht stimmt, hast du eine Erklärung für dich gefunden, woher denn dieser breite öffentliche Konsens kommt?
Ja, also das fing eigentlich an nach meiner Recherche, weil ich das ja jetzt erst, also als, wie gesagt, Werbefrau, hat man die Aspekte von anderen Seiten beleuchtet. Da hat man gesagt, was hat die noch im Portemonnaie und was ist sie bereit auszugeben oder was hat er, nicht? Motto. Und jetzt geht man ja nach einem anderen Aspekt. Jetzt geht man darum, was kann man aus der Ressource Arbeitskraft noch erwarten und herausholen. Es gab in den 80er Jahren, da gab es auch das Stichwort Norbert Blüm und später dann auch bei Schröder, hat man im Grunde gesagt, wir müssen den Arbeitsmarkt wieder aktivieren und auf der anderen Seite aber auch die Jungen ranlassen und dann müssen wir irgendwie die Alten loswerden. Und da gab es eben diese Vorurteile, wobei man ja auch sagen muss, das sind ja immerhin jetzt auch wieder fast 40 Jahre her, wenn man sich das mal von der Zahl 1980, wir sind jetzt bei 2020, das sind also 40 Jahre her und wir können ja auch dann tatsächlich den damals 50-Jährigen gar nicht mit dem heute 50-Jährigen Leuten, wir haben hier eine riesige Fitness- und Gesundheitswelle hinter uns, nicht? Das fing da mit Jane Fonda dann auch irgendwann so an, mit Aerobic und so weiter und dann haben wir uns auch wahnsinnig mehr bewegt und wir überlegen heute ja dreimal, was wir essen und dergleichen, also da entsteht natürlich auch noch ein ganz anderes Gesundheitsbewusstsein, was da nebenbei verläuft, aber tatsächlich war der Arbeitsmarkt eben dabei, die Leute eben loszuwerden und da hat man wohl nicht derzeitig rumgeschwenkt und hat dann auch oft, wenn das zum Beispiel einer Firma schlecht ging, dann waren das immer so die erste Gruppe, die man los wurde und sagte also, das sind ja die Teuren. Also meine Erklärung ist sowieso, also bei dem Phänomen, warum werden die als erstes entledigt und warum sind das die Letzten, die man nimmt wieder oder reinlässt, da ist natürlich auch ein Geldgedanke dabei. Also das ist auch einer, der natürlich so ein bisschen unterversteckt wird, nicht? Also wo wir immer sagen, da darf man von außen, kann man darüber kommunizieren, aber wenn man im Betrieb ist oder beim Arbeitsamt ist, dann sind das so diese kleinen Geheimnisse, nicht? Aber tatsächlich ist das eine Hürde, die muss man eben irgendwie lösen. Und das hat auch der Staat schon so ein bisschen gelöst. Beim Arbeitsamt gibt es zum Beispiel so Programme, dass man dann ab 55 kriegt man dann die Hälfte vom Bruttolohn dazu bezahlt. Ja. Es gibt Eingliederungsgelder und so weiter und so weiter. Also man hat diesen Punkt, dass das vielleicht am Geld liegt, hat man also auch schon erkannt und hat da vom Staat her schon Angebote bereit liegen. Aber tatsächlich ist das eben ein ganz, ganz interessantes Thema. Warum hat der Staat so spät erst gemerkt, dass die Demografie sich so entwickelt? Das ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel.
Ja.
Und uns ist es ja ohnehin immer ein Rätsel, warum das auch keiner von den Politikern anspricht. Also man sieht, ich gucke sehr viel Sendungen und sehr viele Talkshows und ich gucke auch mal, wenn ich Zeit habe, auch Phoenix in einer Bundestagsdebatte. Ja. Ich finde sowas spannend.
Ja.
Und ich frage mich auch immer, wieso gibt es diese Themen, die offensichtlich auf dem Tisch liegen, wieso werden die so nicht angesprochen?
Ja.
Aber das ist eben da sicherlich ein Punkt, den man nicht so gerne ansprechen möchte.
Ja, also du hast ja ganz viele Aspekte jetzt angesprochen, also sei es auch die Agenda zum Beispiel damals gewesen. Ich habe mir die aktuellen Statistikdaten nochmal gezogen. Es ist ja schon so, dass man sagen muss, in den nächsten Jahren bis 2025 oder auch bis 2030 sind dann, je nachdem welche Statistik man nimmt, 2 von 5 ungefähr Arbeitnehmern auch in dieser Zielgruppe 50 plus wieder in der Erwerbstätigkeit. Was ich mich häufig gefragt habe ist, woran liegt es denn ganz genau, wenn man mit dir jetzt auch als Profi spricht? Denn beispielsweise an den finanziellen Rahmenbedingungen kann es ja irgendwie nicht so richtig liegen. Zweitens am Engagement der 50 plus Menschen kann es irgendwie auch nicht liegen, weil du hast es auch in einem Vortrag gesagt, wenn ich mir die Hamburger Uni hier anschaue, ja, wo du gesagt hättest, es ist schon lustig, dass sich die Studenten Anfang 20 darüber beschweren, dass in den ersten Reihen praktisch sie nur noch irgendwie auf, sagen wir mal, milierte Menschen drauf schauen, weil halt einfach die ersten Reihen mit der entsprechenden Zielgruppe besetzt sind, die sagen, hey, ich langweile mich, also dann gehe ich halt zur Uni und studiere nochmal Archäologie oder Psychologie oder was auch immer. Und gleichzeitig ist es auch so, mit den 50-Jährigen oder plus 50-Jährigen, mit denen ich spreche, die gerade weil sie ja auch schon viel im Leben erreicht haben, das ist ja nicht so, dass die immer nur sagen, ja, ich mache das nur, wenn ich eine 250.000 aufwärts bekomme und so weiter, sondern wir erleben ja auch diese Flexibilität. Also frage ich mich, wie kann es sein, dass ich zum Beispiel jetzt vorgestern in einem Artikel auf LinkedIn gelesen habe, dass ein hochrenommierter Personalberater zum Beispiel 473 Absagen bekommt, teilweise auf so absurdeste Art, von Unternehmen. Ich habe mich gefragt, ist es so, dass in den Unternehmen, dass wir einen Generationskonflikt haben, dass die jungen Führungskräfte gar nicht wissen, was sie mit den Älteren machen sollen oder so? Also ich würde dem gerne nochmal versuchen, so ein bisschen auf die Schiene zu kommen. Woran liegt es aus deiner Sicht, weil du ja auch viele Unternehmen von innen kennst?
Genau. Also wir haben auch in Netzwerken natürlich dieses Thema auch schon diskutiert. Es ist ja zum Beispiel ein Modell, was man eben aus Amerika beispielsweise kennt, dass man dort Fotos und Altersangabe weglässt, dass es da inzwischen Gesetz gibt und das führt natürlich dazu, dass ohne Diskriminierung nur die Leistung angeguckt wird. Dann haben wir das zum Beispiel mal, ich habe das jetzt ein paar Mal so mitbekommen, wie wir das im Netzwerk diskutiert haben und dann saßen eben einige Human Resource Leute da und die waren entsetzt. Ne? Die haben gesagt, wieso, ich werde ja wohl noch aussuchen dürfen, wer in das Team passt.
Ja.
Ne? So, da fängt es ja an. Was heißt denn passt? Ist passt dann, der hat eine dunkle Hautfarbe, passt nicht?
Ja.
Oder ist passt, die ist aber jetzt irgendwie dicker, als unser Fitnessplan das zulässt? Oder ist passt, die hat aber zu viele Lebensjahre auf dem Buckel? Also was ist dieses passt?
Ja.
Und da waren die schockiert, dass sie das jetzt als Team oder man liest ja auch in Stellenanzeigen, wir sind ein junges, frisches Team, wir gehen immer gemeinsam laufen, also bei Google gibt es auch so eine Laufgemeinschaft und so weiter, ist ja jetzt auch immer so in mit dem Obstkorb und dann eben meistens auch, wir machen alles zusammen, auch Sport und so weiter. Also man sieht ja schon, dass das schon ausgrenzend ist, weil zum Beispiel jemand, der Familie hat, der 5 Kinder hat oder noch einen Hund rausbringen muss oder zu Hause noch den Garten, den Rasen machen muss oder so, der hat vielleicht nicht so ein großes Interesse da noch um nachts um 10 da zweimal um die Alster zu rennen, sondern der hat dann Pflichten zu Hause und ist dann vielleicht auf dem Nachhauseweg und natürlich ist das nicht ganz so sexy und ganz so teamorientiert. Aber irgendwann will man auch nicht mehr mit dieser ganzen Gruppe ständig in Urlaub zusammenfahren und immer hey und dann immer so diese Hände nach oben und so weiter. Das ist alles toll, aber das ist vielleicht dann auch ab einem bestimmten Alter dann auch nicht mehr angemessen. Und wenn diese Stellenanzeigen dann aber so aufgebaut sind und in Deutschland das eben so ist, dass man als erstes überhaupt, um eine Online-Bewerbung abzuschicken, musst du als erstes das Geburtsdatum angeben.
Ja.
Und dann kommt erst die CVs oder andere Dinge, die dann drangehängt werden, dann ist das gar nicht machbar, dass man in Deutschland ohne Vorurteile, ohne Bias und wenn es jetzt noch mit Algorithmen läuft, dass es automatisierte Auswahlverfahren gibt, dann ist das gar nicht machbar, dass dann irgendjemand mit einem diversen oder mit einem vielleicht auch quer Einsteiger, Lebenslauf oder wie von der Leyen sagte, Frauen haben einen gebrochenen Lebenslauf, finde ich auch eine sehr komische Formulierung, weil sie Mutterzeiten oder vielleicht auch Teilzeitzeiten haben, sind sie vielleicht auch nicht so begehrt. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen auch mal darüber nachdenken, was diese Faktoren in diesem Fall dann auch sind, wenn man dann sagt, so das Unconscious Bias, sagt man dazu.
Ja.
Und da gibt es ja auch diesen Hashtag Ageism und so weiter, dass man da Altersvorurteile hat und so weiter. Und das ist eigentlich für mich schon ein Phänomen, was wir jetzt in Deutschland, glaube ich, sogar sehr, sehr doll haben.
Ja.
Und wir gehen da nicht ran. Also ich frage mich auch, warum eigentlich nicht?
Na gut, wir haben nachher noch den Blog, wo wir sagen, jetzt gehen wir mal in die Umsetzung und dann gucken wir mal, wie du rangehen würdest, wenn. Aber bevor wir das machen, ich habe mich auch gefragt, ist es eventuell eine Kompetenzfrage, also oder auch eine Wissensfrage oder eine Frage, dass vielleicht viele Unternehmen gar nicht wissen, ja, bei welcher Gelegenheit stellen wir jetzt eigentlich lieber Ältere? Ist ja auch gleich mehr Lebenserfahrung, ist ja in aller Regel auch ruhiger, also auch besonnener, kann ja in vielen Situationen auch wirklich förderlich sein. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich sowas? Ich habe nämlich nichts gefunden, vielleicht kennst du das. Gibt es so eine Art Guideline oder Empfehlung oder irgendeine Auseinandersetzung, mal ganz neutral gesagt, wo man sagt, okay, pass mal auf, wenn du eine ganz junge Bude bist, wo nur irgendwelche 18-Jährigen auf ihren Rollern durch die Gegend fahren und du hast irgendwie gerade ein Seed in bist in der Seed-Phase und bist irgendwie gerade dabei, irgendwie noch Finanz, dann ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt das Allergeschickteste, jemand zu holen mit 35 Jahren Konzernerfahrung, der im Prinzip aus Workflows und allen möglichen Prozessdenken heraus die hammerharte Strukturen da reinzieht. Wenn du aber 3 bis 5 Jahre am Markt bist, dann könntest du mal drüber nachdenken. Also so eine Art Wenn-Dann-Szenario-Geschichte. Hast du irgendwas? Gibt's irgend sowas? Oder ich sehe dich den Kopf schütteln. Anscheinend
also, ich kann jetzt nichts da wiedergeben, dass ich das erlebt hätte. Ich habe ja nun auch selber mal Jahre in der Personalberatung, wir hatten ja genau. Mein Mann und ich selber eine erlebt, aber wie auch immer, ich glaube persönlich, was ich beobachtet habe, ist bei den Headhuntern früher, dass die halt auch bei den Agenturen zum Beispiel drauf geachtet haben, der kommt von einer kleinen sexy Kreativagentur oder der kommt von einer inhabergeführten Agenturstruktur und der kommt von einem konzernartigen International Network Agency, also sprich eben so diese Weltweitgruppen wie WPP und Omnicom und so weiter. Und da hat man natürlich schon geguckt, dass man eben sagt, also wenn jemand von Anfang an in so einer chaotischen Grundstruktur gearbeitet hat, kann man den vielleicht nicht so gut integrieren in ein strategisch oder sag mal nur konzeptionell oder nach Work Process aufgebauten Programm. Gleichzeitig sagen aber gerade diese großen Konzerne ja gerade, sie sind jetzt bei New Work und Creating a New Company und wie auch immer, was man da jetzt so überall hört und sieht und auch manchmal noch so erstaunt von außen zur Kenntnis nimmt. Und dann sagt man sich natürlich auch, wie sollen die das aufbauen? Und da wird ja gerade empfohlen, also ich kann nur sagen, es gibt Empfehlungsstrategien von Universitäten. Ja. Und da gab es ja jetzt von der Universität Flensburg beispielsweise eine Untersuchung, wo sie festgestellt haben, Firmen, die divers arbeiten, also sprich mit diversen, Diversity ist ja das Stichwort, auf Deutsch hört sich das irgendwie immer anders an, aber Diversity orientiert einstellen, dass die erfolgreicher sind. Und ein ganz klares Merkmal war da eben auch das Alter.
Ja.
Die haben eben nicht, auch wenn das immer so rumgedreht wird, nur von Ausländern gesprochen, das wird jetzt gerne hochgenommen, weil das eben natürlich gut passt in unsere verändernde Bevölkerung, aber es war auch ausdrücklich gesagt, also in Sachen Gender, Religion, Alter und eben auch Geschlecht.
Ja.
Ist ja immer, Gender und Geschlecht ist ja gleich. Und und in dieser Hinsicht fand ich schon, dass das interessant ist zu sehen. Guck mal, das lässt sich sogar in Geld ausdrücken, dass diese Firmen und auch von der Bank her gibt es ja so eine Kredit-Einschätzung und da wird auch gesagt, also in Unternehmen, wo beispielsweise nur Schornsteinkarrieren gefördert werden, also wenn du von klein auf da in so einer Firma bist und oben bist du dann hinter Vorstand, das ist ja immer noch so, dass viele Konzerne so geführt sind. Ja. Wenn du genauer hinguckst, ist das entweder noch der Inhaber oder seine Tochter oder wie auch immer, oder es ist eben dann eben jemand, der da von klein auf da eben jede Station, jede berufliche und jede Seilschaft und alles mitgemacht hat.
Ja.
Das ist ausdrücklich als Risiko bewertet worden und ist ja auch so, leuchtet mir auch 100% ein, da hätte ich gar nicht eine Untersuchung machen müssen, das leuchtet mir sofort ein, aber vielen anderen eben nicht. Und klar ist es schwierig, kulturell als Außen, als jemand, der von außen eingestellt wird und der dann vielleicht über 50 ist, den sozusagen noch eine neue Kultur und eine neue Herausforderung zuzumuten und eine neue Struktur innen drin, wie gehen die Dinge, die Prozesse und so weiter, keine Heritage. Aber trotzdem ist es so, dass gerade in diesen neuen Zeiten, wo wir umstellen, also wo wir ohnehin alles transformal betrachten, also ob das die Digitalisierung als Stichwort ist, das ist ja nicht die einzige Herausforderung.
Yeah. Yeah.
Ob das ist, dass wir jetzt plötzlich von einer regionalen Betrachtung auf eine globale uns umstellen müssen, dass die Angriffe nicht mehr irgendwie aus dem hier von Altona nach Habestehude kommen, sondern dass da auf einmal jemand aus Dubai angreift oder irgendwo jemand aus einem ganz anderen Land, von dem man gar nie was gehört hat, da ist auf einmal jetzt die größte Firma der Welt oder so, nicht? Dass das auf einmal alles auf den Kopf stellt, was man so vorher kannte, oder dass zum Beispiel ein Amazon, die mit Büchern angefangen haben, heute ein allgemeinen Sortimenter ist, da hat man auch nicht mit gerechnet und hat sich verrechnet, nicht? Oder dass ein Google eigentlich als Suchmaschine heute Verlag ist und Nachrichten verlegt oder ein und so weiter oder auf YouTube jetzt plötzlich eigene Verlage entstehen, weil gerade im negativen Sinne jetzt auch AfD mal betrachtet, da auf einmal Meinungen plötzlich publizierbar sind, die man vorher vielleicht gar nicht gewollt hätte oder verhindert hätte in den großen Verlagen. Mhm. Also das sind Dinge, die zeigen ja, dass dann Menschen, die gewohntermaßen sozusagen divers aufgewachsen sind und schon viele Lebenserfahrungen haben, dass die da auch besonders gut drauf reagieren können. Denn da ist nichts vorhersehbar. Also muss man auf der Basis von Erfahrung, aber auch von Erfahrung, wie wir es gelöst haben und wie wir mal ganz anders gelöst haben oder wie andere das gelöst haben am Markt, daraus dann eben halt auch sehr viel Weisheit schöpfen können.
Und ich finde das ganz interessant, dass du eben, also das interpretiere ich zumindest daraus. Ich habe neulich mal gesagt, als es wieder um New Work ging, so rum, habe ich gesagt, naja, New Work ist nichts damit getan, dass ich einen Tischkicker reinstelle und irgendwie den Obstkorb mache oder der Saft jetzt gekühlt ist und nicht mehr draußen steht, weil mit Verlaub gesagt, das Obst, das kenne ich von früher auch noch und dann gab es dann irgendwie den Schokoriegelkasten mit der Spendenkasse daneben und dann stand okay und alles, was da reingeht, das geht an das Projekt XYZ. Ich glaube nämlich, wir waren beim selben großen Handelsunternehmen hier in Hamburg mal eine Zeit lang und da hatten wir das überall. Also wo ich immer sage, ich finde das so Wahnsinn, dass es irgendwie so in diese Verschlagwortung reingeht und jeder da meint, ja, wir machen das ganz, ganz neu. So man sagt, nee, ehrlich gesagt nicht. Also das habe ich schon vor 20 Jahren kennengelernt. Das habe selbst ich schon vor 20 Jahren kennengelernt. Also von der Seite finde ich es ganz spannend, auch zu sagen, nee, wir müssen auch gesellschaftlich die Entscheidung treffen, aufzustehen und dafür einzustehen, dass eben New Work auch bedeutet, dass wir uns eben mit diesen Fragen, die du aufgegriffen hast, auch mit der zunehmenden Komplexität, mit der Vernetzung der verschiedenen Angebote so auseinanderzusetzen, dass eben auch die Anforderungen komplett steigen und dass wir eben an verschiedenen Stellen Erfahrungswert eben auch anders betrachten, um tatsächlich dieses total Vernetzte heutzutage mit der bereits gewonnenen Lebenserfahrung so zu verbinden, dass es auch für die jüngere Generation womöglich auch handelbare Szenarien gibt, also jemand, der es auch wieder runterrechnen kann und so weiter und so fort. Von der Seite finde ich das also, dass so das, was ich jetzt von dir höre, dass du da eben sagst, Mensch, habt den Mut, steht auf und denkt mal auch darüber nach, wie ihr in Personalabteilung, in HR-Abteilung auch von diesem Mehrwertgedanken kommen könnt und eben nicht nur von, ja, das Risiko könnte aber höher sein und die Leute sind vielleicht nicht mehr so flexibel. Vielleicht ist es ja auch eine Frage auch an dich, wie müsste denn beispielsweise so ein Führungsapparat aus deiner Sicht gestaltet sein, damit er eben auch für alle Generationen attraktiv ist? Also ich denke mal so an Meetingstrukturen oder an, du hast es angesprochen, die verschiedenen Anforderungen mit Homeoffice und so weiter. Also machen wir es mal konkret, wenn du jetzt Chefin eines Mittelständler wärst, sagen wir mal 100 Mitarbeiter und ihr hättet jetzt gesagt, du pass mal auf, wir haben so viele junge Menschen, wir wollen jetzt, sei es mit der Arbeitsagentur zusammen, ich sag mal 25% unserer Belegschaft in der Altersgruppe 50 plus engagieren und einstellen. Wie würden so die ersten 100 Tage beispielsweise aussehen? Wie würdest du das thematisch sortieren, damit sich am Ende letztendlich die 50-Jährigen wohlfühlen, damit man diese Generation miteinander vernetzen kann und damit da am Ende eben auch ein Schuh draus wird und nicht eine riesen Fluktuationswelle, weil keiner mehr versteht, was es eigentlich soll. Mhm. Wie würdest du so ganz grob jetzt natürlich mal so die ersten 3, 3,5 Monate gestalten?
Grundsätzlich ist ja so, wenn man jetzt einstellt, würde man ja immer nach bestimmten Kriterien einstellen. Logisch, also wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt ein technischer Betrieb oder so, dann kann ich ja nicht plötzlich sagen, jetzt aus Dickköpfigkeitsgründen heraus, jetzt stelle ich da 50-Jährige ein, die nun sagen den ganzen Tag, ich will das nicht. Klar. Ich kann auch nicht für eine Managerposition plötzlich die Putzfrau nehmen und sagen, die soll auch mal die Chance haben, Manager zu sein. Also wenn es jetzt ein großes Unternehmen ist, wo es um Reinigungsdienstleistungen geht, dann warum nicht? Das ist ja auch bei den Baumärkten, dass man da früher auch gesagt hat, du steigst ein als Azubi für Handelskaufmann und bist eines Tages der Marktleiter. Nicht? Also das finde ich, also das hat es aber eigentlich schon immer gegeben. Und da ist ja auch unser leuchtendes Vorbild Amerika. Ne? You can make it. Ne? Und das finde ich auch richtig. Also ich persönlich bin wesentlich weltoffener, auch was jetzt so Abschlüsse. Ich war jetzt zwar ja, wenn du so willst, an der Privatuni, aber wir waren jetzt allerdings Akademie. Wir haben unseren Master dann im Ausland gemacht, weil wir hier den Bachelor nicht geben durften. Ja. Aber ich halte da sowieso nicht so viel von diesen ganzen Titeln und diesen ganzen Sachen. Ich sage immer, es geht ja am Ende im Leben dann um den Lebenserfolg. Also wenn ich jetzt eine Mannschaft zusammensetzen würde, dann würde ich natürlich gucken, dass ich mir Leute zusammensuche, die eben jeder mindestens ein Kompetenzfeld auch abdecken, dass sie sich dann so im Team ergänzen. Nicht? Also so wie man es eigentlich ja früher auch gemacht hat, das würde ich jetzt gar nicht unbedingt jetzt verändern müssen, weil so Einkauf, Verkauf macht ja vielleicht Sinn. Ja. Da hat man sich Gedanken gemacht oder jetzt Qualitätsmanagement. Management und da drüben ist nochmal jemand, der für die Kommunikation, ich habe das auch schon immer auch an der Uni gesagt, wenn einer nicht reden will, dann musst du den nicht mitnehmen zum Pitch, ne? Ja. Also doch, den müssen wir doch zeigen, nee, sag ich, lieber nicht, lass den lieber zu Hause, manchmal ist es eine Abschreckung oder Leute, die sich nicht benehmen können oder sich nicht unterordnen in so ein Pitch-Team, lass sie weg. Ja. Zu Hause, wunderbar, toller Typ, kann ja dann hinter die tollen Fotos machen, aber wenn der sich da nicht positiv für die Sache einbringt und für das Team, dann lässt man den mal draußen, der ist ja trotzdem Teil des Teams.
Ja.
Also da auch mal drauf zu achten, welche Rollen übernehmen die einzelnen Mitglieder im Team, und das ist meiner Ansicht nach auch keine Altersfrage, weil wie ich das ja auch sagte bei der LinkedIn Location, wo ich sagte, es gibt 20-Jährige, die so eine Schleichtomate sind, und die hast du auch natürlich bei den 50-Jährigen, kannst ja jetzt nicht sagen, und es gibt Leute, die sind sportlich, wie du schon sagst, der Marathonläufer mit 80 oder mit dem goldenen Sportabzeichen mit 80, und dann gibt es aber auch welche, die mit 20 eben keinen Meter vorankommen und auch unbeweglich sind in allen Hinsichten, und daher, da würde ich eben einfach divers so die verschiedenen Teams erstmal schon mal richtig zusammenstellen und dann natürlich auch charakterlich darauf achten, dass sie sich gegenseitig auch stützen und auch schätzen, wertschätzen, dass das gut harmoniert. Also diese kulturelle Frage, die kriegt man ja nicht immer so gut hin. Mm. Vor allen Dingen, wenn man nachträglich besetzt. Ne? Mm. Wenn man aber neu gründet, kann man das ja von Anfang an gut sehen. Und wenn man heute natürlich weiß, okay, da kommen Herausforderungen in globaler oder diverser Hinsicht, dass man da auch natürlich eine gewisse Menschenoffenheit, Toleranz abfragt. Nicht? Also ich zum Beispiel bin eben besonders gut eben in solchen Dingen, weil ich eben als Kind selber Ausländer im Ausland war, da bin ich natürlich auch ein bisschen empathischer und einfühlsamer, wenn ich das Gefühl habe, da wird jemand schlecht behandelt oder den lässt man nicht rein oder so, da bin ich heutzutage natürlich besonders menschenoffen und sensibel oder bemühe mich wenigstens, aber gleichzeitig habe ich auch kein Problem, und das finde ich immer ganz gut, wenn da so ein älterer Politiker das auch mal sagt, wenn einer sich schlecht benimmt, hat ja sogar die Giffey jetzt von der SPD gesagt im Fernsehen, wenn einer sich schlecht benimmt, dann soll er aber auch bestraft werden oder soll auch merken, dass das nicht in Ordnung ist. Ja. Warum soll ich jetzt nur, weil es dann eben jemand ist, der zu einer Minderheit gehört, warum sollte ich immer nur alles durchgehen lassen? Also das ist eben, so würde ich auch mein Team versuchen, so zu gucken, dass die sich gegenseitig wertschätzen, tolerieren, dem anderen mal eine Chance geben und so weiter. Jeder, man hat ja dann nicht mehr so hierarchische Dinge.
Ja.
Das muss man jetzt wahrscheinlich gucken, dass dann vielleicht auch so ein alter Silberrücken, wie du schon gesagt hast, dass der natürlich eine Gefahr ist für so eine Teambildung, wenn du sagst, wir wollen hierarchielos sein, ob der das noch lernt in diesem Leben. Aber warum nicht? Da gibt's ja auch Rollenverschiebungen, siehst du ja bei Großeltern, dass die auf einmal ganz lieb und weise werden,
absolut,
wenn sie mit den Enkeln zusammen sind.
Also wir sehen das auch gerade.
Ja.
Und was ich so spannend finde, ist, dass du ja, also im Prinzip kann man ja sagen, eigentlich ist es so, wie es ja immer schon gemacht wurde. Du hast aber einen Begriff angesprochen, nämlich die Rollen zum Beispiel. Und so als Ergänzung aus unserer Arbeit oder aus meiner Arbeit, da ist es ja häufig so, wenn zum Beispiel Unternehmen zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen hier ein vertriebliches Ziel erreichen, dann schauen wir uns beispielsweise auch an, wie sind die Menschen eigentlich wirklich aufgestellt? Unter anderem auch von ihren Talenten, aber auch von ihren Motivatoren, was ja auch für Führungskräfte zum Beispiel wichtig ist. Und es gibt einen Teil, den wir tatsächlich wissenschaftlich validiert abfragen können. Und dort ist unter anderem drin die Frage, wie ist mein Selbstvertrauen? Also haben die Leute hoch oder niedrig? Das kann man mittlerweile messen. Aber auch zum Beispiel die Frage, sind die Leute sich überhaupt in ihren Rollen, die sie im Leben haben, klar? Und das Interessante ist, dass wir bei der überwiegenden Anzahl der Befragungen feststellen, dass die Leute heutzutage total unklar sind in ihren Rollen. Weil wenn du dir mal anschaust, du hast, was weiß ich, jetzt nehmen wir Mann, Frau, völlig Banane, aber musst du heute alles sein? Also früher, und das jetzt bitte nicht misszuverstehen, aber früher war es so, die Frau hatte klare Aufgaben zu Hause, der Mann ist arbeiten gegangen. Ich sage ausdrücklich nicht, dass ich dieses Modell wieder haben möchte. Ich will nur darauf hinweisen, dass sich diese Rollen komplett miteinander verwoben haben. Als junger Mann musst du heute, du musst toller Arbeitnehmer sein, da musst du natürlich auch toller Papa sein, da musst du dies, da musst du jenes. Als Frau ist es das Gleiche. Wir haben so viele Rollen und habe so viel Rollenverwirrtheit, dass es den Leuten auch schwerfällt, tatsächlich mal zu sagen, ich bin jetzt in dieser Rolle und da ist meine Identifikation. Weil ja auch die gesellschaftliche Erwartungshaltung an vielen Stellen ist, nee, das musst du auch noch können, das musst du auch noch können. Mhm. Wenn wir uns im Vertrieb anschauen, ja, dies musst du auch noch können, jenes musst du noch können, das musst du noch können, in dem musst du noch gut sein. Deswegen finde ich spannend, dass jemand mit deiner Erfahrung sagt, auch internationale Erfahrung zu sagen, Leute, lasst uns doch mal wieder zurückkommen zu den wesentlichen Prinzipien von Erfolg. Und genauso wie du sagst, nein, wir müssen nicht jeden überall mit hinschicken. schicken, der muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen, der muss nicht in 1000 Rollen sein. Lass uns doch einfach wieder dahin kommen, dass wir Rollen auch so besetzen mit den bestmöglichen Leuten, zurückzukommen zu klassischen Werten, kann man ja auch sagen, zur Ehrlichkeit, zur Aufrichtigkeit, zur Offenheit, zu Vertrauen und so weiter. Und auf Basis dessen dann eben auch sagen, was ist für das auch kaufmännische Ziel dahinter die beste Entscheidung, die wir hier als Unternehmen treffen können.
Genau.
Also so interpretiere ich zumindest
meine Antwort. Und dass man vielleicht aber natürlich Firmen anders aufbaut. Also wenn ich jetzt so sehe, zum Beispiel, warum kann man das zum Beispiel mit den Kindern nicht hinkriegen, ist ja oft so, weil der Ort der Firma
ja
so weit entfernt ist von dem Ort, wo man sie abholen
ja
muss. Wenn man jetzt heute neue Viertel baut, also
ja
das wäre jetzt auch wieder so ein Stichwort Smart Cities,
ja,
dann muss man heute eben halt vielleicht auch anders Bebauung machen. Also man hat dann Viertel, wo man lebt, und dann hat man Viertel, man fährt dann gemeinsam, als mal als Beispiel so, um so eine Vision zu haben,
ja,
jetzt als Städteplaner ja komme ich jetzt noch groß raus, habe ich auch ganz viele Wettbewerbe aber mit den Studenten auch mitgemacht, wo wir dann sagen, okay, lass uns die mal alle in ein Auto setzen, jetzt fahren wir alle als Familie, Vater, Mutter mit den beiden Kindern, fahren wir zusammen zur Arbeit, und bei der Arbeit vor der Tür ist der Kindergarten und gleich daneben an ist auch diese Stadtteilschule.
Ja.
Und um die Stadtteilschule und den Kindergarten herum sind die Firmen gebaut. Also
ja
so ein Silicon Valley oder Elb Valley, wo wir in der Mitte dann unsere Bildungseinrichtungen haben. Wenn dann also die Schule aus ist oder Pausen sind, können jetzt zum Beispiel auch die Familien vielleicht mal die Pause zusammen machen. Also ist jetzt so große Pause, Glocke,
ja,
kling, kling.
10:20
und wir gehen
Klassiker
raus und ich habe meine Stulle und du hast deine Stulle und
ja
wir besuchen unsere Kinder.
Ja.
Oder wenn wir mal einen Spaziergang zu irgendwas machen wollen, dann können wir uns da am Spielplatz treffen und rumtun und rumrennen und so weiter. Da muss ich nicht ein Fitnesscenter haben, da könnte man auch Modelle bauen, wo man dann auch in der frischen Luft ist und sich bewegt, aber dann eben vielleicht mit anderen jungen Menschen oder anderen Familien und kann da auch mal ein paar Sachen tauschen, ein paar schnelle Infos, oder wenn der jetzt einen Anschiss gekriegt hat in einem Unterricht, kann man mal auch zwischendurch schnell trösten. So, dann kommt dann der nächste Abschnitt, die Sportarten und alles Mögliche sind dann eben auch dort, also die Sportvereine und so weiter. Und so wird das kombiniert. Dann sind auch Alte und Junge zusammen und so weiter. Man hat da ja einfach auch mal die Möglichkeit, wenn man so plant, dass man mal ganz neue Modelle macht.
Mhm.
Und ich habe festgestellt, zum Beispiel als berufstätige Mutter und dann später ja auch alleinerziehend, dass das, ich finde, der Kindergarten ist dann immer noch das kleinste Problem, weil da ist das ja häufig so, da gibt es ja Angebote genug. Auch damals waren zwar teuer bei uns, wir mussten alles selber bezahlen und organisieren,
ja,
aber der eigentliche, die Herausforderung fing eigentlich mit der Schule an, mit
ja
diesen blöden Anfangs- und Schlusszeiten und dann eben auch mit dem Niveau der Betreuung. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich hatte dann so immer alle mögliche Erfahrungen mit Kinderfrauen, da war zum Beispiel das die Herausforderung, dass die nicht in der Lage waren, auf dem Niveau zu betreuen, was ich wollte.
Ja.
Ne? Das ist mir erst plötzlich klar geworden. Alle reden immer darüber, ich brauche eine Kinderfrau. Aber
ja
dass die, wenn die, also ich hatte zum Beispiel eine, habe ich sehr viel Geld gelassen, also die wollte sich auch noch bei der AOK dann anmelden und so weiter, habe ich also die Hälfte von ihrem Geld war dann nur diese Nebenkosten. Und dann eines Tages kriege ich so einen Brief von der Schule, ihre Tochter hat nie die Hausaufgaben. Ich sage, wo bezahle ich die jetzt?
Ja.
So, die war ja erst nach der Schule, also die war mhm nur für diese Zeit nach der Schule mhm da. Und dann eines Tages hat die dann bei mir da gesessen und geheult und zugegeben, dass sie das alles nicht versteht, die
mhm
zweite Klasse oder dritte. Ne?
Mhm.
Und da habe ich natürlich einen Schock gekriegt. Und dann ist mir klar geworden, wir bedürfen natürlich ab dem Alter Betreuung, die eben intelligent ist. Also
mhm
die in der Lage ist, den Schulunterricht wie eine Mutter, das wurde ja früher von der Mutter oder Vater erwartet, dass sie den Unterricht begleiten und
ja
die Hausaufgaben
ja
machen und,
ja
und wenn
so
dieses Kind das nicht beherrscht,
ja
dass man es dann eben mit denen übt. Wenn man selber natürlich dazu nicht in der Lage ist und auch zum Beispiel, wenn man bei der Arbeit sein muss als Karriereperson oder man ist eben, man hat dieses Umfeld nicht, dann muss man sich das eben halt organisieren. Also
mhm
brauchen wir auch neue Modelle. Wo haben wir diese intelligente Begleitung? Wo ist diese Begleitung? Ist das jetzt von vornherein, wie wir das heute probieren, mit Gesamtschulen oder Stadtteilschulen, dass die Betreuung dort gewährleistet ist, klappt das? Und kann das vielleicht auch in der Nähe von den Firmen sein? Also wie auch immer, wenn man so etwas mehr planen würde, dann
mhm
hätten die Frauen auch oder die Männer, viel war es ja eben bisher, die Frauen, diesen Stress nicht immer losrennen und gucken, dass man rechtzeitig vor dieser Tür ankommt und das Kind dann da schon steht in der Kälte und dann steht da schon so eine frustrierte Kindergärtnerin, wo bleiben sie denn? Ne? Und ob deine Mutter heute noch kommt? Und das sind die Dinge, glaube ich, die es auch schwer gestalten, warum wir eben so Alters- unabhängig so Teams zusammenstellen können, weil es gibt einfach diese Phasen, wo Familien, Väter und Mütter stärker belastet sind, nebenberuflich stärker belastet sind, und dann gibt es wieder Phasen, übrigens jetzt ab 50, wo sie dann wieder etwas entspannter sind und dann plötzlich nämlich zum Beispiel umziehen können. Ich könnte jetzt zum Beispiel umziehen, ich habe, meine Tochter ist aus dem Haus, der Hund ist tot, man kann umziehen, man ist eigentlich flexibel, und warum nicht auch da stärker auf so Lebensphasen? Wir haben das immer beim Vertrieb oder beim Marketing, diese Customer Journey.
Ja.
Warum nicht auch Mitarbeiter-Journey? Die Lebensabschnitte.
Ich finde das ganz spannend, also auch im Sinne von Smart City und so weiter. Ich frage mich noch so Richtung Abschluss auch unseres Interviews, was davon ist selbst gemacht? Ich meine, wenn wir uns generationsübergreifendes Wohnen zum Beispiel anschauen, das wurde ja letztendlich früher, also wenn wir jetzt wirklich mal so einige Jahre zurückgehen, war das ja wirklich Standard. Dann kam so dieser ganze Hype mit Individualisierung und ich muss nur noch meins und es ist alles total und alles, es muss alles individuell sein, bis hin zum Schnürsenkel und so weiter. Also ist es nicht auch ein Stück weit, naja, ich will jetzt nicht sagen zu einfach, aber ist die Forderung nicht auch irgendwie ein Stück weit selbst gemacht, zu sagen, naja, also Leute, ihr könnt jetzt nicht die ganze Zeit immer sagen, seit 1, 2, 3 Generationen, wir wollen es alles so super individuell, und dann aber euch letztendlich wiederum beschweren, wenn dadurch natürlich auch gesellschaftliche Strukturen eben kaputt gehen und wir eben das dann nicht mehr haben. Also ist es dann nicht zu kurz gesagt oder ein Stück weit zu provokativ zu sagen, naja gut, dann muss jetzt irgendwie Politik antreten und Städte umbauen, weil wenn es doch gleich letztendlich auch wieder in der Eigenverantwortung der jungen Generation ist, zu sagen, wie soll eigentlich unser gesellschaftliches Miteinanderleben in den nächsten Jahren aussehen? Wie schätzt du das ein?
Ja, das ist ja eine Herausforderung. Also ich weiß nicht, ob das von selber passiert. Also wir sind jetzt eben schon so weit, aber wir sehen ja auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, dass wir teilweise wieder retro sind.
Ja, absolut.
Sagte neulich eine Frau da auch in so einer Talkshow, da sagt sie, wir haben auf dem Land immer die Sachen dreimal angezogen. Ja. Ich weiß auch noch, ich musste die Kleider von meiner Schwester dann teilweise auftragen, obwohl sie einen ganz anderen Körperbau hatte.
Ja.
Und wir kennen das von größeren Familien, dass da immer alles systematisch, das war retro, nicht? Und dass wir Plastik hat man auf dem, sagte die Dame dann auch, haben wir auf dem Land gar nicht gehabt. Ja. Wir haben also alles irgendwo, man hat mit der Kuh zusammengelebt und man hat dies und das. Oder ich hatte zum Beispiel, wo ich jetzt im Vorort gewohnt hatte, auch einen Ökobauernhof in Egenbüttel-Rellingen vor der Tür.
Ja.
Also von daher, also ich denke mal, das sind auch so Probleme, die Städte haben. Nicht? Also in Städten hat man plötzlich künstlich Probleme, dass man da zum Beispiel die Großmutter nicht neben der Tür hat und so weiter. Auf dem Land hatte man das. Da wohnten dann die Gemeinschaften wenigstens so ein paar Straßen weiter. Da sind die Kinder nachmittags eben zur Oma rübergegangen und die Mutter konnte weiterarbeiten und dergleichen. Und das müssen wir jetzt eben wahrscheinlich, so wie ich die Sache sehe, organisieren. Wir haben neue Bevölkerungsarten. Wir haben diese Zuwanderer, die ja keine Familienstrukturen unbedingt mitbringen. Oder nicht mitbringen sollen erstmal, aber wo das eben zumindest jetzt Tatbestand ist. Und dann haben wir unsere jetzigen eigenen Familien, die eben das aufgelöst haben, die auseinandergezogen sind, jeder lebt woanders.
Ja.
Also müssen wir diese Strukturen vielleicht imitieren. Also so Projekte auch an Altenheimen, dass dann Kindergarten besucht, da gab es jetzt auch eine schöne Serie im Fernsehen, habe ich gerne geguckt, wo jetzt eben so ein Modellversuch war, wo man Senioren zusammengebracht hat mit Kindern und die haben jetzt sogar angefangen, dann später noch in der nächsten Folge soll es losgehen mit Sport und Reiten und sonst was. Also irre, was die an den schon körperbehinderten älteren Senioren in diesem Altenheim, was die nochmal rausgeholt haben aus denen.
Absolut, also gibt es ja ganz tolle Untersuchungen. Und im Übrigen, ich kenne es auch aus Berlin beispielsweise von einer Seniorenresidenz, die extra einen Kleintierzoo dann, also Zoo nicht, aber so ein paar, praktisch ein paar Ziegen und so weiter, weil da die Kinder gerne hinkommen und haben das als sozialen Treffpunkt beispielsweise auch implementiert. Und darüber beispielsweise ganz, ganz spannende Effekte gehabt, auch geistige Fitness und ähnliches, wo man sagt, nee, also auch ein 70-Jähriger oder eine 75-Jährige, die wollen nicht nur noch im Raum sitzen und Bingo spielen und irgendwie sinnbefreit an vielen Stellen, und zwar nach eigener Aussage sinnbefreit, auf irgendeinem Glockenspiel rumtrommeln, sondern die wollen raus und die wollen was erleben, die wollen was teilen, die wollen ihre Geschichten erzählen. Also auch da finde ich es ganz spannend, dass eben eine ganz andere Haltung auch aus den Menschen selber herauskommt und dass es oftmals dann einfach an den Rahmenbedingungen scheitert, weil halt der Rahmen wiederum nicht zu den Anforderungen der Generation passt, sondern sie müssen dann verwaltet oder gemanagt werden in den Einrichtungen. Aber verwalten und managen ist halt nicht unbedingt auf Wachstum ausgerichtet, um dann beispielsweise auch in den fortgeschrittenen Alter dann gewissermaßen nochmal loszuziehen, auch wenn es vielleicht dann nicht mehr so weit ist, wie wir es in früheren Jahren gemacht haben.
Genau. Aber da nochmal so auf die Firma zu kommen, also wir hatten ja vorhin, was könnte man noch machen?
Genau.
Also wir wissen, dass es in ganz eklatant schlimm, finde ich, dass da jetzt eine Untersuchung war, dass sie gesagt haben, etwa 50% der Unternehmen stellen nur noch 50-Jährige ein. Wir reden da immer von den großen Firmen, ja, und die kleinen können wir jetzt nicht immer so quantitativ dazu nehmen, aber wir, da sehen wir, da ist ein das ist einfach keine Praxis mehr, und dann werden ja ihre eigenen 50-Jährigen vielleicht entlassen.
Ja.
Also was kann man tun? Frühzeitig anfangen mit Rotationen, frühzeitig anfangen mit Schulung, also nicht aufhören. Es gibt zum Beispiel auch eine Statistik, dass die dann nicht mehr in die Reihen investieren, weil die sind ja eh bald weg. Heißt also, ab 45 oder manchmal heute schon 40 wird gar nicht mehr Weiterbildung organisiert. Das ist natürlich eine Katastrophe, finde ich auch unmöglich. Das ist nämlich Diskriminierung. Das ist wirklich Altersdiskriminierung. Dann Gesundheitsprogramme. Also im Grunde, ne, wir haben ja jetzt gesagt, Schulung, gleichzeitig rechtzeitig anfangen, divers zu besetzen, Rotationen einzuführen, die immer wieder mal vorkommen, dass man sagt, also da, wo der Senior hat das immer gemacht, aber jetzt ist es körperlich vielleicht anstrengender, jetzt geht er mehr in diese geistige Ebene,
ja,
und der jüngere Mensch, der den körperlichen Möglichkeiten hat, der geht jetzt über in den körperlich und geistigen Bereich. Also insofern, wir wissen ja, dass vom Geist her, das hast du ja auch gesagt, auch sieht man auch bei Politikern und so weiter, dass das nun wirklich nicht das Problem ist. Also wer sehr agil und sehr gut geistig angeregt ist, der kann da auch in der Hinsicht wirklich bis ins hohe Alter da funktionieren. Das geht ja vielleicht höchstens darum, dass wenn da einer immer jeden Tag da 30 Stockwerke hoch und runter, ja, oder irgendwie riesen Kisten schleppen muss oder solche Tätigkeiten, wo man sagt, das geht so auf Verschleiß, dass man da gucken muss. Aber wenn wir jetzt Gesundheitsförderung von Anfang an und zwar auch altersgerechte Förderung, immer in allen Bereichen, die ich genannt hatte, altersgerechte Förderung, aber ohne Vorurteile, sondern auch auf die individuellen Fähigkeiten des Einzelnen, also was du schon gesagt hast, warum muss der 20-Jährige, kann genauso jemand sein, der sein ganzes Leben lang nur beim Fernseher gesessen, ja, hat, der muss genauso individuell angefasst werden wie der 50-Jährige, der im Grunde eigentlich fit wie ein Turnschuh ist, aber eben halt dann jetzt auch noch zusätzliche Anreize braucht, weil da vielleicht die Sehfähigkeiten oder die Hörfähigkeiten oder irgendwelche Dinge vielleicht etwas nachlassen.
Ja.
Also ich denke, diese frühzeitigen, altersgerechten, übergreifenden Programme, die flexibel halten, sodass man eben individuell, zum Beispiel kann man ja auch über Jobsharing nachdenken, dass der Rentner, der normalerweise jetzt schon mit 63 draußen wäre, dass der dann vielleicht eben mit einer Mutter die Teilzeit macht, dann teilen die sich den gesamten Arbeitsvertrag, und man muss natürlich Lösungen finden, auch bei den Teilzeitfrauen war das ja auch immer das Problem, dass die dann zu wenig Rente eingezahlt hat. Also muss man auch überlegen, vom monetären her, wie können wir das gestalten, warum will der nicht auf Halbzeit oder warum will Teilzeit, weil er will natürlich keinen Geldverlust. Klar. Und das ist auch gar nicht bösartig gemeint von ihm, sondern der hat natürlich Angst, dass er dann nicht genug in die Rente einzahlt.
Also ich glaube, da haben wir noch einiges tatsächlich an Themen, was auch Inhalt durchaus von einer weiteren spannenden Podcast-Episode wäre, beispielsweise auch das ganze Thema Betriebsräte, ne? Also wenn wir das zum Beispiel jetzt vorhin gesagt, wenn wir uns Motivatorenstrukturen beispielsweise im Vertrieb anschauen, dann wird ja immer historisch davon ausgegangen, dass alle Vertriebler total monetär motivierbar sind. Wenn man sich das aber statistisch anschaut, auch von unseren eigenen Untersuchungen, das stimmt halt einfach nicht. Und wenn man dann aber sagt, du, pass auf, lass uns doch lieber so machen, statt dass du ihm jetzt 100 Euro Bonus bezahlst, also jetzt mal andersrum vom Geldgedanken, da musst du bei dem Mitarbeiter bitte darauf achten, dass du ihm eher 2 Tage Schulung zur Verfügung stellst, weil dieser theoretische Motivator, wie man es nennt, also Wissen und Lernen und so weiter, bei ihm viel höher ausgeprägt ist im Unterbewussten, als jetzt zum Beispiel das Monetäre. Wenn du das dann aber machst, dann erleben wir es immer wieder, gerade in den größeren Einheiten, von denen du auch sprachst, dass dann gesagt wird, nee, also wenn du es einem zur Verfügung stellst, dann muss es wiederum für alle gelten. Das wiederum ist aber nicht abbildbar. Also auch da, glaube ich, werden wir viele, viele spannende Fragestellungen noch haben generell. Trotzdem sage ich dir ganz lieben Dank für diese sehr konkreten Aspekte auch nochmal zum Ende dieses Interviews. Ich würde dir gerne nochmal so, ja, die verbleibenden 30 Sekunden geben für ein abschließendes Statement. Also wenn irgendwas von dir, Ulrike Krämer, Generationsbotschafterin, jetzt bei den Hörern in Erinnerung bleiben soll, wenn irgendwie da draußen jemand ist, der sagt, ich habe eine mittelständische Firma, Frau Krämer will ich gerne mal anrufen, das scheint eine tolle, auch viel wissende und viel herumgekommene Beraterin zu sein. Was ist so ein abschließendes Statement deinerseits, was bei den Leuten jetzt hängen bleiben soll?
Ich würde appellieren, dass wir die Wertschätzung eben sehen, dass wir eben alle Generationen versuchen, an einen Tisch zu bekommen, dass wir wieder zusammenrücken, dass wir eben die Kraft zusammennehmen und für alle Seiten alle mitnehmen und versuchen, immer das Positive aus der Situation zu sehen und nicht zu sagen, der ist überflüssig oder der kann das jetzt besser, sondern dass wir mal versuchen, uns wieder zu öffnen, zu einer Debattenkultur kommen, auch in den Firmen eben halt diese altersübergreifenden Teams zusammenstellen, Modellversuche strukturieren, die auch irgendwo auf so eine Plattform stellen, wo wir dann alle darauf Zugriff haben, dass wir da reingucken können, Cases, nicht, aber eben dann auch wirklich gelungene Cases und diese Cases dann eben halt auch multiplizieren in kürzester Zeit. Ich glaube, das brauchen wir ganz dringend. Deutschland steht vor einer Herausforderung. Keiner wird daran vorbeikommen. Älter werden wir alle. Und wir sind alle die Väter und die Mütter von irgendwelchen Generationen Z und X und Y. Und daher gehören wir auch alle zusammen. Wir können uns nicht voneinander dividieren. Wir sollten zusammenhalten. Und da würde ich jetzt darauf hinweisen, dass ich gerne dabei bin, das zu strukturieren mit Workshops, Schulungen, was auch immer notwendig ist, um das ganz schnell jetzt auch nach vorne zu bringen.
Sagt die Powerfrau, lebensbejahend und ich glaube, wie man gemerkt hat, auch durchaus taffe Managerin mit einer sehr klaren Haltung und Stimmung. Ulrike Krämer, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier im Park Hyatt an meiner Seite warst für diesen sehr spannenden, durchaus auch politischen, gesellschaftspolitischen Dialog. Habe ich sehr genossen und ich wünsche dir jetzt natürlich auch ganz viel Spaß, insbesondere, wo wir gar keine Zeit mehr haben, über New York City zu sprechen, über dein Engagement dort in der internationalen Jury, in der Nachwuchsförderung. Ganz, ganz toll, dass du uns auch diesen umfassenden Einblick über XYZ genauso gegeben hast, wie über die ja wichtige Generation 50+, die dir ja ganz besonders am Herzen liegt. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann sei bitte so nett und abonniere den Podcast. Vielen Dank an dich und an dich da draußen natürlich auch so. Ich kann stolz verkünden, dass wir mittlerweile fast 55% Conversion-Rate haben von Hörern zu Abonnenten. Also bitte sei einer der weiteren Abonnenten und hinterlass uns auch einen netten Kommentar. Das hilft auch immer für die neuen Gäste zu uns zu kommen und natürlich auch für das Ranking bei iTunes und diversen anderen Portalen. Und wenn du selber sagst, ich habe eine kraftvolle Entscheidung getroffen und ich will gerne darüber sprechen, dann schick mir eine E-Mail an support@entscheidungsfinisher.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und dann schauen wir, ob ich auch dich hier im Podcast begrüßen darf. Die nächste Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr. Und bis dahin wünsche ich euch eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und viel Erfolg natürlich beim Umsetzen deines persönlichen oder auch vertrieblichen Powerziels. Macht's gut, bis dahin, tschüss.